Lieber Hörer, herzlich willkommen zu dem Podcast M&A und Currywurst. Hier erfährst du alles Wissenswerte rund um Unternehmenstransaktionen und Brancheninsights in Kombination mit einer leckeren Currywurst, passend zu deiner Mittagspause.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge M&A und Currywurst. Heute mit Dr. Benjamin Rothmund von der Rechtsanwaltskanzlei Rittershaus. Vielen Dank, dass du heute unser Gast bist. Genau, du bist ja spezialisiert auf den Bereich Erb-, Familien- und Stiftungsrecht und ist sicherlich für unsere Zuschauer und Zuhörer auch mal ganz spannend zu wissen, was es dort dann für Möglichkeiten gibt.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Marcel, Olli, schön, euch zu sehen. Ja, in der Tat, du hast das ganz richtig gesagt. Ich beschäftige mich eigentlich mit dem Erb- und dem Stiftungsrecht, auch mit Steuerrecht, vor allem Erbschaft- und Schenkungssteuerrecht. Und das sind tatsächlich auch Punkte, die relevant werden können beim Verkauf eines Unternehmens, was ja euer Brot- und Buttergeschäft ist.
Ja, genau. Also gute Überleitung tatsächlich. Also meine originär, du weißt, bei unserem Podcast geht es um Unternehmensnachfolge und Unternehmensbewertungsthemen, die uns entlang des Prozesses so ein bisschen begegnen. Was wir relativ wenig tatsächlich haben im Rahmen unserer Dienstleistung, die wir erbringen, sind Stiftungsthemen. Klassischerweise haben wir GmbH-Strukturen, meine AG irgendwie dazwischen, eine GmbH und CoKG. Wir haben uns auch davor ja mal drüber unterhalten. Stiftungen sind tatsächlich aber ja auch im Rahmen der Nachfolge ziemlich spannend. Kannst du vielleicht da das Konstrukt einmal erläutern, wieso sowas im Rahmen der Nachfolge möglicherweise spannend ist?
Ja, gerne. Also wenn man das Wort Stiftung hört, dann denkt man ja eigentlich zuerst mal an Gemeinnützigkeit. Also Stiftungen, die irgendwie mildtätigen, gemeinnützigen Interessen dienen und dann letztendlich auch steuerlich privilegiert sind. Also das heißt, da fallen keine Steuern an, wenn diese Stiftung irgendwas macht. Es gibt aber auch eine Familienstiftung und das ist eigentlich was komplett privat oder eigennütziges. Also ein Stiftungskonstrukt, wo ich sage, das dient eigentlich nur der Versorgung von mir und meiner Familie. Nachdem ich Vermögenswerte da reingebracht habe, ist eigentlich der Zweck dieses Vermögens, mich und meine Familie zu ernähren und da ihren Auskommen zu sichern.
Ja. Brote zu kaufen.
Ganz genau. Ja. Und das ist eigentlich der Grund, warum es dann auch für einen Unternehmensverkauf spannend ist. Denn ich kann theoretisch bei so einer Familienstiftung natürlich, wenn ich jetzt sage, ich will verkaufen, ich weiß vielleicht noch nicht so genau wann, das wäre jetzt nochmal wichtig, dass man das langfristig eigentlich angeht, sagen, ich schenke mein Unternehmen auf diese Stiftung und irgendwann verkaufe ich es aus diesem Stiftungskonstrukt raus. Dann habe ich letztendlich Liquidität in der Stiftung und die kann ich an mich und meine Familie dann ausschütten. Und das ist jetzt nochmal interessant, die Stiftung kann theoretisch für immer bestehen. Und eigentlich im Gegensatz jetzt zu einer Gesellschaft, wo das ja theoretisch auch möglich ist, allerdings gibt es einen wechselnden Gesellschafterbestand. Die Stiftung gehört niemandem, es gibt keine Anteile, sie steht einfach da als eigenes Konstrukt. Und das macht es eigentlich auch möglich, dass sie wirklich, ja, theoretisch hunderte von Jahren existiert und dann noch meine Kindeskinder finanziert.
Fallen dabei denn keine Schenkungssteuern oder so an, wenn ich sage, ich habe jetzt die GmbH und schenke meine GmbH meiner eigenen Familienstiftung? Oder gibt es da gewisse Regeln, die man beachten muss, dass man da nicht doch irgendwie Steuern auslöst? Oder wie verhält sich das?
Also es ist tatsächlich möglich, ab einem bestimmten Unternehmenswert, konkret größer 26 Millionen, das unternehmerische Vermögen komplett steuerfrei in die Stiftung reinzukriegen. Allerdings, und das war ja deine zweite Frage, ja, es gibt Voraussetzungen und die sind ultra komplex. Und die erfordern eigentlich auch immer so ein bisschen Vorlauf. Deswegen ist das auch so wichtig, dass man sich eigentlich auch als Unternehmer schon früh damit beschäftigt, weil, was ja passieren kann, selbst wenn ich jetzt sage, ich will einen Unternehmensverkauf anstreben, ich sterbe einfach. Und mein Unternehmen geht über, wenn ich kein Testament habe, ne, an meine Frau und meine Kinder oder wenn ich kinderlos und ehelos bin, vielleicht auch an meine Eltern. Und dann habe ich eventuell einen riesen Steuerschaden, weil da hatte ich nicht die Zeit zu sagen, okay, ich erfülle jetzt diese Voraussetzungen in aller Ruhe, ich stelle den Zustand her, den ich haben will, um es steuerfrei zu übertragen. Und deswegen sagt man eigentlich, desto früher, desto besser, ja, sich darüber Gedanken zu machen.
Ja. Jetzt gibt es ja irgendwie zwei mögliche Zeitpunkte, glaube ich, zu denen man auf dich zugehen kann, wenn es um das Thema Erbrecht und Stiftung möglicherweise geht. Das ist der richtige Zeitpunkt und das ist einer, der zu spät ist.
Ja.
Kannst du das irgendwie einordnen, was das bedeutet konkret?
Ja, also es ist natürlich so, desto früher man damit anfängt, desto besser, weil, ich sag mal, vielleicht kann ich jetzt auch dieses Begünstigungsregime für mein Unternehmen nicht nutzen und dann bin ich vielleicht gezwungen zu schenken in Tranchen. Und die deutsche Schenkungssteuer ist so aufgebaut, ich kann alle 10 Jahre Freibeträge nutzen. Die werden dann alle 10 Jahre wieder aufgefüllt. Das bedeutet, ich kann zum Beispiel Anteile an meinem Unternehmen schon mal in die nächste Generation schenken und dann zum Beispiel auch von da dann zum Teil verkaufen lassen. Das wäre jetzt quasi eine komplette Alternative zu diesem Stiftungskonstrukt und ehrlich gesagt auch das, was wahrscheinlich vorher gemacht wurde. Diese Privilegierung, die gibt es zwar schon ein bisschen länger, aber diese Möglichkeit, dass man das jetzt komplett steuerfrei überträgt, die gibt es halt noch nicht ewig. Ja? Also das sind Privilegierungen, die im Grunde geschaffen wurden, um zu sagen, Deutschland ist ein Land der Familienunternehmen. Wir wollen Familienunternehmen, wenn sie in die nächste Generation übergehen, egal ob jetzt vererbt oder geschenkt, nicht so stark belasten, dass sie zerschlagen werden, dass die Steuer nicht gezahlt werden kann. Ich muss sagen, ich muss mein Unternehmen oder bestimmte Vermögenswerte daraus verkaufen, um die Steuer zu bezahlen. Und das ist eigentlich der Gedanke hinter diesen Privilegierungen, die jetzt natürlich, muss man schon auch fairerweise sagen, so ein bisschen überschießend sind. Ja? Also wenn man sagt, 26 Millionen steuerfrei irgendwo hinschieben, da würde man vielleicht ein Störgefühl bekommen.
Ja, ja, okay. Wenn du jetzt sagst, die zweigeteilte Frage, das habe ich jetzt verstanden, als das ist der richtige Zeitpunkt, wenn jemand zu spät ist, was bedeutet, also ich kann ja auch sagen, naja, ich denke jetzt darüber nach, in einem halben Jahr oder in einem Jahr möglicherweise mein Unternehmen zu veräußern, habe noch überhaupt keine Stiftung irgendwie gegründet. Ist es dann zu spät, auf euch zuzukommen oder auf dich zuzukommen?
Ja, es gibt natürlich da auch immer noch Möglichkeiten, vielleicht auch noch was mit anderen Strukturen zu machen. Allerdings ist es so, wenn ich jetzt dieses Stiftungskonstrukt nutzen möchte, dann sollte ich eigentlich einen Vorlauf von idealerweise 5 bis 7 Jahren haben, bevor ich dann verkaufen will. Warum ist das so? Auch da hat der Gesetzgeber wieder gesagt, ja, ich gebe dir diese Privilegierungen, damit du schenken kannst und zwar letztendlich ja nicht nur in die nächste Generation, sondern auch an diese Stiftung, aber du darfst natürlich dann nicht einen Monat später hingehen und sagen, jetzt verkaufe ich und dann den Verkaufserlös letztendlich realisieren. Da sagen die, naja, wir wollen natürlich, dass du die Steuer nicht zahlst, weil das Familienunternehmen soll fortgeführt werden und idealerweise von dir. Und deswegen wäre es zum Beispiel so, wenn ich jetzt sage, ich gründe die Stiftung, ich schenke da drauf und ich verkaufe ein halbes Jahr später, dann hätte ich trotzdem wieder eine Steuer ausgelöst. Also hinten raus dann sozusagen doch wieder eine Schenkungssteuer, weil diese Privilegierungen dann wegfallen. Und das wäre sozusagen dann eigentlich der falsche Zeitpunkt. Das Problem ist, andere Vermögenswerte als diese Unternehmensanteile kriege ich in die Stiftung nur extrem steuerungünstig rein. Das ist dann meistens Steuerklasse 3 und das bedeutet, ich kriege zum Beispiel Immobilien, Liquidität, also Wertpapiere, Barvermögen, kriege ich eigentlich nur extrem ungünstig rein. Das bedeutet, der Clou ist, reinzugehen mit diesen privilegierten Vermögenswerten, mit dem Unternehmen, das dann zu verkaufen und dann hat man eigentlich, ich sage jetzt mal liquides oder nicht privilegiertes Vermögen drinne, nämlich Cash, was ich ausschütten kann. Und das wird wahrscheinlich nur noch ein paar Jahre möglich sein.
Wie verhält sich das denn bei Stiftungen? Also wenn jetzt der Stiftungsgründer das quasi eingelegt hat, das geht dann an die Erbengemeinschaft dann über, das können ja auch mehrere Kinder, Frau, Lebensgefährtin, wie auch immer sein. Wie verhält sich das denn? Also dann fällt auch keine Erbschaftssteuer im Endeffekt an, wenn die Stiftungsanteile übergehen und kann ich auch so eine Stiftung dann im Endeffekt aufteilen auf mehrere Erben, ohne dass ich da irgendwie in Schwierigkeiten komme? Ich meine, bei einer GmbH ist es ja relativ einfach. Da habe ich ja GmbH-Anteile so und das kann ich ja relativ gut an der Erbengemeinschaft dann auch verteilen. Bei einer Stiftung, wie verhält sich das dort so?
Sehr gute Frage. Die Antwort ist, es gibt gar keine Erben bei der Stiftung. Weil es gibt keine Anteile an der Stiftung und Vermögen, was ich dann eingebracht habe, ist sozusagen drin und es gehört der Stiftung. Die Stiftung kann nicht sterben. Und das ist sozusagen das Coole, jetzt auch noch nicht auf der steuerlichen Ebene, sondern letztendlich auch auf einer zivilrechtlichen Ebene, dass ich sagen kann, ich muss mir keine Gedanken mehr über meine Nachfolge machen. Ich brauche eigentlich nicht mal mehr ein Testament, weil alles, was mir jetzt wichtig ist, liegt in der Stiftung und unterliegt diesen Regelungen und wird einfach über Generationen da verwaltet. Es wird sozusagen gebündelt. Es kann nicht zersplittern in der Erbengemeinschaft. Es ist jetzt eigentlich sozusagen nochmal ein weiterer Vorteil, den man da nutzen kann und der tatsächlich auch immer ein großer Grund ist, warum man vielleicht auch eine Stiftung nutzt, wenn man jetzt nicht nur ein Unternehmen hat, sondern auch andere Vermögenswerte.
Wer entscheidet denn, wenn ein oder ab welchem Punkt ein Stiftungsverwalter eingesetzt wird? Weil wir sehen das ja auch oft, dass wenn man mit älteren Stiftungen spricht, die ja auch Anteile kaufen und verkaufen, die jetzt schon seit hunderten Jahren teilweise auch bestehen, dass dort teilweise gar nicht mehr irgendjemand von diesen Erben dort drin ist in der Stiftung und dann entscheidet, sondern dass sogenannte Verwalter dann irgendwie eingesetzt werden. Wer entscheidet das denn, ab wann der Verwalter ein- oder auch abgesetzt wird?
Das wird am Ende durch die Regelungen der Satzung bestimmt und die hat natürlich irgendwann mal der Stifter sich ausgedacht. Das bedeutet, also was wir eigentlich normalerweise drin haben, ist, Der Stifter ist es so lange, wie er lebt. Das hat jetzt auch nochmal den positiven Effekt. Ich kann quasi mein Unternehmen dahin schenken. Es gehört eigentlich der Stiftung, aber ich habe weiterhin die Zügel in der Hand. Ja? Also ich muss halt eben dann auch nicht vielleicht an ein Kind schenken, wo ich denke, das Kind ist vielleicht noch nicht so weit, sondern ich habe es eigentlich von mir weg ausgegliedert. Ich habe aber immer noch die Kontrolle darüber. Das ist eigentlich das, wo man dann sagt, dass man hin will.
Man sieht ja auch, das hatte ich eingangs erwähnt, grundsätzlich sehen wir es bei uns nicht allzu häufig im Rahmen der Projekte, sei es jetzt Mandanten oder auch wenn wir im Rahmen von Zukaufsprojekten Unternehmer anschreiben, die möglicherweise interessant sein können, ist es ein Konstrukt, das man historisch nicht ganz so häufig gesehen hat, wo man aber einen gewissen Anstieg über die Jahre jetzt wahrnimmt. Siehst du da einen gewissen Trend, dass einfach die Marketingbemühungen oder der Lobbyismus im Bereich der Stiftungsgründung besser funktioniert? Oder ist die Transparenz einfach besser, sodass die Sinnhaftigkeit mehr Unternehmern einfach klar wird?
Das ist tatsächlich so, das war vor etwa 10 Jahren, da gab es eine Reform. Vorher musstest du alles, was du an Vermögenswerten in die Stiftung eingebracht hast, da behalten. Das war sozusagen eine Ewigkeitsstiftung. Es durfte keine Substanz von Vermögen, was ich eingebracht habe, ausgeschüttet werden. Und das hat sich jetzt geändert vor 10 Jahren. Da wurde die sogenannte Verbrauchsstiftung dann etabliert. Mittlerweile steht sie auch im Gesetz. Und das heißt, eigentlich vor 10 Jahren hat das angefangen, dass das interessant geworden ist, auch für Unternehmensübertragung und dann anschließende Verkäufe. Da kommt dieser Trend eigentlich her. Und man muss sagen, ich würde sagen, das ist eigentlich ein stetiger Anstieg jetzt. Aus folgenden Gründen. Dieses Vehikel ist total cool, aber es ist jetzt seit 10 Jahren wirklich richtig interessant, aber es ist leider nur auf Zeit noch interessant, weil diese Privilegien, wenn ich reinschenke, unternehmerisches Vermögen, die liegen im Moment beim Bundesverfassungsgericht, höchstes Gericht Deutschland, was darüber entscheiden soll, eigentlich ist das gerecht, kann das eigentlich richtig sein, dass das möglich ist, diese steuerfreie Schenkung? Und da sage ich, ja, ich könnte mir vorstellen, dass es nicht so erhalten bleibt, wie es jetzt im Moment ist. Was eigentlich natürlich auch heißt, jetzt geht's noch und jetzt ist eigentlich ein super Zeitpunkt, das noch zu machen, weil es wird nie wieder so günstig werden, eine Stiftung für die Unternehmensnachfolge oder auch für den Verkauf dann zu nutzen.
Was brauche ich denn eigentlich dafür, wenn ich jetzt so eine Stiftung gründen will? Ich meine, wenn ich jetzt eine GmbH gründe, weiß ich, okay, ich muss gewisses Stammkapital bringen, eine gewisse Einlage, muss zum Notar gehen, muss das alles ordentlich eintragen lassen ins Handelsregister. Wie sieht das denn bei einer Stiftung aus? Welchen Weg muss ich denn dort gehen?
Hätten wir letztes Jahr aufgenommen, hätte ich euch sagen können, Stiftung ist nicht teurer als eine GmbH. Da ging es nämlich noch für 30.000, eine zu errichten in Rheinland-Pfalz. Mittlerweile sind wir da auch bei 50.000. Bundesländer komplett unterschiedlich. Ich glaube, am teuersten ist, glaube ich, Bayern sind es 100 oder 150.000, die ich quasi Grundstockvermögen mitbringen muss, was dann auch erhalten bleiben muss. Das heißt, es ist eigentlich Geld, womit ich nichts mehr machen kann. Genau, das heißt, es kostet 50.000 Euro jetzt erstmal, wenn ich das machen will. Und das Coole ist aber da auch, ich muss erstmal nicht zum Notar. Das gibt es da nicht. Das heißt, ich habe keine Beurkundungsgebühr oder irgend sowas mehr. Und auch hier, du hast es eben auch angesprochen mit den Stiftungsverwaltern, ich kann eigentlich erstmal alles selber machen. Ich kann den Vorstand und den Rat, also Rat ist quasi das innere Entscheidungsgremium, Vorstand vertritt dann die Stiftung nach außen, kann ich alles selber machen. Kann ich auch quasi jetzt als Unternehmer sagen, bin beides, mache ich auch alleine, ja, geht auch. Also meistens sucht man sich dann noch jemanden, mit dem man sich abspricht, aber das wäre tatsächlich auch denkbar. Aber, und das ist, glaube ich, jetzt auch nochmal ein Punkt, warum das nicht jeder macht oder warum man das jetzt auch vielleicht heute noch nicht so oft sieht, alles, was ich da rein tue, gehört mir nicht mehr. Wenn ich dann sage, ich schenke meine GmbH da rein, dann steht die GmbH, steht die Stiftung in der Gesellschafterliste der GmbH. Wenn ich eine Immobilie rein tue, steht die im Grundbuch. Und das sind so Sachen, selbst wenn man sagen kann, ja, der Stifter hat die Kontrolle nach wie vor oder der Unternehmer, da fühlt sich vielleicht jetzt nicht jeder wohl mit. Und ich glaube, das ist eigentlich der Grund, warum manche sagen, ich bleibe lieber bei meinem klassischen GmbH-Modell, da gehören mir Anteile, das verstehe ich irgendwie. Und Stiftung ist mir zu exotisch. Gibt's auch. Ja.
Gibt es denn irgendwie, du hast jetzt gerade exemplarisch Rheinland-Pfalz und Bayern genannt, beziehungsweise die damit verbundenen Kosten für eine Stiftungsgründung. Macht das wiederum einen Unterschied, wenn du ins Ausland gehst und dann irgendwie sagst, naja, ich habe irgendwie, keine Ahnung, so die Klassiker, Luxemburg vielleicht, ja?
Ja, total. Ja. Der Klassiker bei uns ist tatsächlich Liechtenstein. Die Gründung ist da für 30.000 Euro möglich und sie geht schneller, weil du keine Behörde zwischengeschaltet hast. Also theoretisch, wenn die Dokumente stehen und ich die KYC-Unterlagen liefern kann, kann ich in einer Woche in Liechtenstein errichten. Und das wird tatsächlich in letzter Zeit häufig angefragt, weil man kriegt es irgendwie mit, vor der letzten Bundestagswahl ging es darum, wird eine Vermögenssteuer, eine Vermögensabgabe eingeführt. Da haben wir einen riesen Run auf die Lichtensteiner Stiftung erlebt, weil die gesagt haben, ich bin Unternehmer, ich ernähre Mitarbeiter, ich zahle sau viel Steuern, ich habe nicht Lust, diese Vermögenssteuer jetzt noch zu schlucken. Das bedeutet, ich übertrage vielleicht mein Unternehmen nicht auf eine deutsche, sondern auf eine Lichtensteiner Stiftung. Dann bin ich weg aus Deutschland. Das Steuersubstrat dann auch wirklich weg. Ja. Ein Nachteil, der deutsche Gesetzgeber, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, auch wenn ich mit einer GmbH wegziehe, ich habe diese Wegzugsteuer. Ja. Ja. Das kassiert sozusagen Deutschland nochmal eine Abschlusssteuer, bevor man wegzieht, aber dann bin ich raus und kann sagen, ja, das war's jetzt. Ja,
klassisches Rauskaufen.
Ja, genau, ja. Richtig. Was ich bei allen beiden Formen habe, bei der deutschen wie auch bei der liechtensteinischen, ist, und das ist jetzt auch der Pferdefuß, sage ich jetzt nochmal zu, das Vermögen wird nicht mehr vererbt. Es wird so getan, als würde die Stiftung alle 30 Jahre sterben und ihr Vermögen an zwei Kinder des Stifters weitervererben. Und da habe ich dann auch eine Steuerbelastung. Aber es ist der planbare Todesfall. Ich weiß ganz genau, an welchem Tag das passiert. Das bedeutet, ich kann umstrukturieren, ich kann versuchen, wieder begünstigtes Vermögen zu kaufen. Ich kann mich einfach auf dieses Event vorbereiten und dadurch ist es eigentlich kaum auch schädlich.
Ja, okay. Gibt es für dich irgendwie so Größenkriterien, die du möglicherweise definieren kannst, ab denen man sagen kann, das ist jetzt für mich als Unternehmer, nicht zwangsweise vielleicht in Kombination zur Unternehmensgröße, sondern zum Vermögen irgendwie relevant? Oder nicht nur relevant, sondern vielleicht auch zumindest finanziell nicht nachteilig. Unabhängig jetzt von der Steuerlast, also Verwaltungskosten möglicherweise auch, die damit einhergehen und so weiter.
Ja, das muss man sagen, das lohnt sich relativ schnell. Also ich würde schon sagen, dass es sich irgendwie bei ein paar Millionen schon lohnen kann, weil, wir haben es ja gerade gesagt, 50.000, ne, Errichtungskosten und die laufenden Kosten sind minimal, weil ich eigentlich alles selber machen kann. Ja. Ich brauche jetzt nicht irgendwie so einen externen Verwalter einzustellen, ja, dem ich dann ein Honorar zahlen muss für seine Tätigkeit. Deswegen würde ich tatsächlich sagen, ja, selbst wenn es Vermögenswerte von nur 2-3 Millionen sind, kann sich das dann schon mal lohnen. Und darüber auf jeden Fall, wenn ich ein Unternehmen von über 26 habe, dann lohnt es sich richtig.
Ja, ja. Ja. Ja, okay.
Gerade Verwaltungskosten erwähnt, was würde denn da so an Verwaltungskosten generell anfallen? Ich brauche wahrscheinlich irgendwie eine Adresse dann in Liechtenstein, wo irgendwie Post hinkommt.
Ja.
Und oder
Marcel will sich vorbereiten.
Genau, genau. Ich will mich
mal
vorbereiten.
Ich mache die Checkliste. Wo ist die Checkliste?
Ja, genau.
Genau. Es ist ein guter Punkt, weil bei der Liechtensteiner Stiftung ist es nochmal ein Ticken anders, weil da brauche ich einen Familienfremden, da brauche ich einen externen, nämlich einen Treuhänder. Das muss ein liechtensteinischer Staatsangehöriger sein. Da hat sich Liechtenstein sozusagen das gesichert, dass sie vielleicht, ne, ihre Leute da unterbringen, könnte man sagen, wenn man jetzt böse ist. Oder man könnte sagen, sie wollen die Verwaltung der Stiftung so ein bisschen überwachen, dass da auch kein Schindluder getrieben wird. Und den hätte ich so, da müsste ich so 10.000 Euro im Jahr wahrscheinlich rechnen dafür, dass der sich einfach nur in 2-3 Sitzungen dieser Stiftung, das ist dann wie Gesellschaftsversammlung bei der GmbH, setzt und da abstimmt. Das sind laufende Kosten, die ich hätte. Ich habe aber eigentlich darüber hinaus keine weiteren Kosten. Ja, ich meine, wenn ich ins Unternehmen reintue, klar, wenn es so in Deutschland ist, Buchführungspflichten, Veröffentlichungspflichten, es bleibt alles, aber die Kosten habe ich ja sowieso. Also die laufenden Kosten sind selbst bei der Liechtensteiner minimal und bei der Deutschen sind sie eigentlich nahezu nicht existent. Aber ich brauche eine Briefkastenadresse, wenn ich jetzt nicht in Rheinland-Pfalz wohne. Also ich brauche dann schon noch mal, ja.
Bankkonto muss dann auch dementsprechend in Liechtensteiner.
Darüber sprechen wir jetzt nicht.
Ja.
Die Stiftung hat dann ein eigenes Konto, weil sie ja eine eigenständige Person ist. Und weil sie in Liechtenstein wohnt, ist es auch okay, dass sie ein Liechtensteiner Konto hat.
Ja. Sind alle Fragen beantwortet für dich?
Oder musst du noch was
wissen? Ich sammel noch.
Ja. Ja. Ich sammel noch, aber es wird das Bild wird klarer.
Ja. Na, cool. Also wirklich für uns ein sehr spannendes Thema, auch da deinen Einblick aus der Praxis mal zu hören. Wofür wir uns natürlich so ein bisschen entschuldigen müssen, Ben, dass du heute keine Currywurst bekommen hast.
Ja, ich bin schwer enttäuscht.
Ja, ich würde stark dafür plädieren, dass wir das nachholen.
Ja.
Mit höchster Schärfestufe. Und dann können wir das Ganze meines Erachtens auch nochmal intensivieren. Marcel wird seine Detailfragen dann nochmal runterschreiben.
Genau, bring mir deine Fragenliste.
Genau. Ja, und dann steht der Liechtensteiner Stiftung nichts mehr im Weg für 2025.
Ja, super, Ben. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Mitmachen, dass du dabei warst.
Sehr
und vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören und bis demnächst bei M&A und Currywurst.